Also ich kam nach Deutschland im Auftrag einer chinesischen Staatshandelsfirma, weil ich in meiner Studienzeit Rechtswissenschaft auch studiert hatte als das zweite Hauptfach. Ich hatte noch das erste Hauptfach Germanistik, also diese Kombination, Deutsch zu können und gleichzeitig sich ein wenig im deutschen Rechtssystem auszukennen. Diese Kombination war zu der Zeit 1987, als ich geschickt wurde, in China eine äußerste Seltenheit. Ich hatte in meiner Jugendzeit ungewollt angefangen, Deutsch zu lernen. Das war 1974. Das war noch während der Kulturrevolution. Ich war gerade 17. Und dann hieß es plötzlich, dass aus meiner Mittelschule, das waren ja allein von meinem Jahrgang 800 Mitschüler. Aber aus diesem einen Jahrgang sollte einer auserwählt werden, der zu einer Fremdsprachenschule geschickt wurde oder werden sollte. Dann wurde ich als Kandidat ausgewählt. Ich musste dann noch eine mündliche Prüfung machen. Die habe ich auch bestanden. Die habe ich aber nicht mit der besten Note bestanden, sonst hätte ich Englisch lernen dürfen. Es war ja damals so hierarchisiert. Also die Besten lernen Englisch, die Zweitbesten lernen Französisch und so geht es weiter. Deutsch stand auf dem gleichen Level wie Spanisch, Arabisch, Japanisch, Russisch, wobei Arabisch natürlich de facto ziemlich hinten anstand, weil, wie wir später erst erfuhren, China hauptsächlich aus westlichen Staaten Technologien zu importieren begonnen hatte, also nicht aus der arabischen Welt. Aber wegen Deutschland, gerade wegen Westdeutschland, war ja deswegen so gefragt, weil Deutschland ja technologisch auf einem sehr hohen Level schon stand. Meine Eltern haben zwei Kinder, ich habe nur eine Schwester. Wenn also in diesem Fall das Elternhaus zwei Kinder hat, darf das Elternhaus nur ein Kind bei sich behalten. Das andere Kind muss nach dem Schulabschluss aufs Land geschickt werden zu der sogenannten ideologischen Umerziehung durch körperliche Arbeit. Das war eine Vorschrift. Meine Eltern hatten sich überlegt und entschieden, dass meine Schwester blieb, weil zu der damaligen Zeit schon sehr viele Gerüchte über Vergewaltigungen jungen städtischen Mädchen kursierten und sie hatten Angst. Und ich bin ein Junge und mit einem Jungen passiert so etwas äußerst selten. Also, als eben diese Nachricht kam, also dass ich auserwählt wurde, zuerst als Kandidat, gab es noch eine viel erfreulichere Nachricht, denn nämlich, dass wer die Prüfung schaffte und dann studierte, der darf auch bleiben bei den Eltern, auch wenn die Eltern sich zuvor für ein anderes Kind entschieden hatte. Das war also eine Rettung, nicht nur für mich, nicht mehr aufs Land zu gehen, sondern auch für unsere Eltern, die ja schlechtes Gewissen hatten, weil sie sich für ein Kind und gegen das andere entscheiden mussten. Insofern war meine Aufnahme in dieser Fremdsprachenschule schon eine große Theatralik in meiner Familie. Ich habe diese Situation auch damals als 17-Jährige sehr gut begriffen, worum es geht. Also es geht nicht um Fremdsprachenlernen, es geht um die Rettung meiner Zukunft. Ich war ein hundertprozentiger Streber, gerade aufgrund dieser rettenden Bedeutung. Ja, also ich stand vor einer Wand und paukte die vier Fälle der deutschen Sprache. Also der, die, das, der, des, dem, den, das, des, dem, das, die, der, die und so weiter. Ja, bis zum Umkippen. Ich stellte mir auch noch vor, dass diese Sprache, die ja so geheimnisvoll für alle Chinesen war, während zum Beispiel Englisch oder Russisch einigermaßen schon bekannt war, war Deutsch absolut eine fremde Fremdsprache. Dadurch gewann natürlich auch mein Traum an geheimnisvollen Bedeutung, dass ich mich auf eine fast mystische Art und Weise rette, indem ich eine fast mystisch fremde Sprache lernte. Das steigerte ja eigentlich noch die Wirkung. Und dann kam noch hinzu, dass zu der damaligen Zeit, ich war ja 17 und in diesem Alter verliebt man sich sehr gern und sehr oft. Aber zu dieser Zeit war es politisch nicht erlaubt, über Liebe zu sprechen oder auch nur das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Das war sehr prüde. Und unglücklicherweise hatte ich mich eben verliebt in eine Klassenkameradin. Und es war wieder Deutsch, der mir eine Möglichkeit verschaffte, denn sie lernte auch Deutsch. Und Deutsch war eine Sprache, die außer uns beiden kaum jemand versteht. Also wenn ich schon nicht auf Chinesisch über Liebe reden durfte, dann zumindest auf Deutsch. Abgesehen davon, das war ja auch politisch so gewollt, was es so gewollte, das war politisch so gegeben, dass Karl Marx und Friedrich Engels beide Deutsche waren. Ich hatte in meinem Leben nie den Mut gehabt, mich aufzubegehren, schon gar nicht politisch. Mir war die ganze Zeit, als ich in China gelebt hatte, nur wichtig, sozial aufzusteigen. Ich war buchstäblich ein Karrierist, ohne Wenn und Aber, ohne jeglichen Abstrich. Auch wenn es damals mir schon schlecht geworden war, so mit diesen Erfahrungen, dachte ich eher, davonzulaufen, meinen Beruf zu ändern. Denn ich hatte ja immer noch Rechtswissenschaft studiert. Ich konnte ja einen anderen Beruf wählen, auch wenn es damals schwierig war. Aber dann hatte ich mich entschlossen. Ich ging in die Wirtschaft über. Und in der Wirtschaft suchte ich mir eine Stelle als Rechtsberater, mich verdingen konnte. Und das gelang mir auch nach einiger Mühe. Ich fing an, als Projektleiter bei einer chinesischen Handelsfirma zu arbeiten. Und dann wurde ich sehr bald, etwa nach 6 Monaten, nach Deutschland geschickt, weil damals unsere Firma einige Prozesse an den Hals gehängt wurden und weil wir auch unsererseits wieder einige Prozesse anstrengten gegen die Deutschen. Also kam ich nach Köln mit dem Entschluss, diesmal vertiefte ich mich in einen fachlichen Sujet hinein und da tauchte ich weg von der Politik. Da musste ich mich um alles im Leben kümmern, bloß nicht um das Politische. Ich habe mit diesem Politischen nichts mehr zu tun. Das gelang mir auch natürlich am Anfang. Ja, es ging um arbeitsrechtliche Prozesse, es ging um strafrechtliche Prozesse, es ging um Verkehrsdelikte, es ging auch um Konkursordnung. Es war also eine völlig andere Welt, eine Welt, in der nur Deutsch gesprochen wurde. Das Chinesische konnte gar nicht dominieren. Und da fühlte ich mich 2 Jahre pudelwohl, denn ich war der Einzige, der kompetent war. Auch selbst wenn die Partei politisch mich kontrollieren wollte, die Partei hatte gar nicht die Möglichkeit, mich zu kontrollieren. Erstens gab es nicht sehr viele Parteimenschen, die so gut Deutsch konnten. Zweitens, selbst wenn sie einigermaßen Deutsch konnten, konnten sie nicht ahnen, was da in der Jüsterei wirklich so vor sich ging. Außerdem machte ich mich auch nützlich für mein Vaterland. Ja, also ich gewann. Innerhalb von 3 Jahren hatten wir 9 Prozesse beendet und wir hatten 6 davon gewonnen. Das war sozusagen mein zweiter Rettungsversuch. Der erste war ja das Deutschlernen. Das konnte ja auch gar nicht ahnen, dass das eine Rettung war. Der zweite Versuch, mich zu retten vor dem Politischen, war geplant. Und ich wurde geachtet von Deutschen, ich wurde geachtet von chinesischen Kolleginnen und Kollegen. Ich war sozusagen ein rettender Engel, wenn da irgendwas passierte. Es kippte eigentlich schon ein Jahr, nachdem ich diesen Erfolg verbuchen konnte, aber es kippte nur langsam. Denn da wollte die Partei die Kontrolle wieder zurückgewinnen. Das heißt, die Partei, konkret gesagt einige Parteifunktionäre, ahnten, dass ich durch meine Position als Prozessvertreter sehr viel Insiderwissen anhäufte. Um den Prozess zu gewinnen, musste ich ja alles erfahren. Ich musste alle Ordner durcharbeiten. Ich musste ja die Tatsachen, Fakten, Zahlen in logische Relationen zueinander setzen. Und je systematischer ich das betrieb, desto größer war auch die Angst dieser Parteifunktionäre, weil sie ja den Überblick absolut verloren. Also hatten sie versucht, mich einzubinden, indem der eine versuchte, mir nahezulegen, der Partei beizutreten. Innerhalb der Partei konnte man, glaube ich, besser die Kontrolle ausüben. Der andere versuchte, mir jemanden zur Seite zu stellen, der mir so auf den Finger guckte. Aber das war mir eigentlich auch recht, denn das gab mir auch eine gewisse Sicherheit, wenn die Partei nicht so panisch das Gefühl bekam, ich betrug die Partei. Also ich war einverstanden. Dann 1989, das war erst Ende April schon. Es waren dann die ersten Studentendemonstrationen in Peking, die bekanntlicherweise Anfang Juni 1989 in dem Blutbad auf dem Platz des Chinesischen Friedens geendet hatten. Das hatte uns alle sehr überrascht. Ich sagte alle, weil vor dem Massaker, alle Chinesen, ich kannte keine einzige Ausnahme in Köln und in Deutschland, alle Chinesen, die in Deutschland lebten, sehr aufgeregt, sehr wütend war auf die Partei. Alle hatten sie offen opponiert gegen die Politik. Wir hatten alle Angst. Insbesondere Leute, die etwas älter waren, weil sie Erfahrungen gesammelt hatten mit der Kulturrevolution und vielleicht mit anderen Dingen auch. Wir wollten nicht wahrhaben, dass Schüsse fallen könnten. Ich wurde geschickt nach Frankfurt, beziehungsweise ich habe mir selber den Job ausgedacht. Ich musste in Frankfurt recherchieren wegen eines Streitfalles. Und damals war mir vergönnt, alleine in einem Mercedes zu sitzen, nach Frankfurt zu fahren. Normalerweise verbot die Disziplin uns, dass Einzelne von uns ganz alleine sich bewegten. Es musste immer zu zweit sein, weil dann die Kontrolle angeblich garantiert war. Aber für diesen speziellen Fall war mir erlaubt, alleine in einem Mercedes 280 nach Frankfurt zu fahren. Ich fuhr schon mit einem sehr unguten Gefühl, weil eigentlich die Panzer beinahe schon in der Stadt waren. Es fiel nur kein Schuss. Und wir sahen über das deutsche Fernsehen, wie die Lage sich zuspitzte. 4 Uhr nachmittags, in Peking war es 11 Uhr nachts. Da fuhr ich von Frankfurt zurück. Ich war kaum aus Frankfurt raus, ich glaube so zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Da hörte ich die erste Meldung, dass geschossen wurde. Über Autoradio. Die schlimmsten Befürchtungen hatten sich also bestätigt. Am Anfang war mir so das Gefühl, davon gekommen zu sein. Ich war nicht auf dem Platz. Und sofort wich dieses Gefühl der Sorge. Denn wir hatten ja alle unsere Familie in Peking. Wer weiß, wer von der Familie da irgendwo auf der Straße gestanden hatte. Wir konnten uns ja nicht vorstellen, den Ausmaß der militärischen Aktionen gegen die Demonstranten, die da noch auf den Straßen ausharrten. Es war zuerst eine unbestätigte Meldung. Es kam dann viertelstündlich. Zuerst kam es stündlich, dann halbstündlich, dann viertelstündlich. Und es wurde immer schlimmer. Ich hatte dann, um mich zu beruhigen, noch an einer Tankstelle Halt gemacht, Tankkaffee, hatte noch Abend gegessen. Und sagte mir, reg dich bloß nicht auf. Und dachte, mein Kind war zu klein, er konnte noch nicht auf der Straße stehen. Meine Frau war vorsichtig, sie wird nicht auf der Straße stehen. Meine Eltern waren erfahren, sie werden nicht auf der Straße stehen. Also könnte ich diesen Fall für mich persönlich abschließen. Den ganzen Weg hörte ich Musik. Ich kam in Köln an, gegen 9 Uhr. Das Gebäude, in dem unsere Firma war, wo wir auch schliefen, war hell beleuchtet, jedes Zimmer. Alle saßen erstarrt vor dem Fernsehen. Ich kam rein. Mein Chef sagte mir, setz dich hin. Es lief Meldung, Bericht, Augenzeugen, die blutverschmiert erzählten. Aber es war uns allen klar, dass wir von dieser Stunde an nur noch lügen können. Ich wusste nicht, was ich machen soll, sagen soll. Ich wusste nur, was ich sagen und machen musste. Ich musste sagen, wunderbar, eine konterrevolutionäre Revolt wurde niedergeschlagen. Aber irgendwann beruhigten uns unser Chef und seine Frau. Wir sollten alle auf unser Zimmer zurückgehen und schlafen gehen. Nur wenige blieben, auch der Chef. Ich war unter den wenigen. Dann hat der Chef uns eingeschafft. Ihr dürft von euch. Da von dieser Stunde an nicht mehr alleine mit Deutschen reden. Jedes Wort, das einer von euch mit Deutschen redet, muss bezeugt werden können von einem anderen Kollegen, der auch Deutsch versteht. Niemand von euch darf alleine mit dem Auto werde irgendwo hinfahren, nicht mal für 10 Minuten. Wir müssen garantieren, dass keiner von uns irgendwann als Sympathisant der Konterrevolution an die Wand gestellt wird. Und ihr tragt mit mir zusammen die Verantwortung. weil die alle Deutsch mächtig waren. Seid. Also, sorgt dafür, vor allen Dingen ihr, die ihr Deutsch könnt, dass von niemandem von uns ein unkontrolliertes Wort nach außen dringt. Der Chef hat uns erlaubt, am Morgen jeder auf Kosten der Firma einmal nach Peking zu telefonieren mit der Familie. Ich hatte das schon in der Nacht gemacht. Es war teuer. Meine Familie war wohlauf. Niemand stand auf der Straße. Sie hatten noch nicht mal so viele Schüsse gehört, weil sie ziemlich weg vom Schuss wohnten. Und ich habe ihnen gesagt, mir geht's gut. Mir ist nichts passiert. Es war so gegen 3 Uhr, als das alles vorbei war. Wir waren zu erfahren mit dieser Politik, mit dieser Regierung, mit ihrer Vorgehensweise, als dass wir nicht wissen könnten, was dem Massaker folgen wird. Es wird folgen, das wussten wir mit Sicherheit, dass irgendwann eine Gruppe der Ermittler auch zu uns geschickt wird, dass die Ermittler uns auffordern, uns gegenseitig zu denunzieren, was wir im Ausland, im feindlichen kapitalistischen Ausland, während dieser Tage und Nächte gemacht hatten. Ob einer von uns gegen das Vaterland gehandelt hatte. Wie auch immer. Das wussten wir. Es war klar, dass ab der Stunde der ersten Schüsse alle Telefonate ins Ausland abgehört wurden.
Dann kam eben alles, was wir schon erwartet hatten. Es kamen also Parteisitzungen, wo alle eingeladen wurden. Es kamen also Sitzungen, wo jeder verpflichtet wurde, nochmal eigenmündig zu erklären, wie sehr wir einverstanden waren mit der Niederschlagung dieser kontrarevolutionären Revolte, wie sehr wir einverstanden sind mit allen Maßnahmen, die die Führung ergriffen hatte, also alles, was man halt ja beinahe schon aus politischer Gewohnheit kannten. Die Bitterkeit ist gewichen. Wir waren alle wieder ganz normal. Jeder ging seinen Geschäften nach, folgte Anweisungen. Nur unsere Beziehung, beziehungsweise meine Beziehung zu Deutschen, änderten sich natürlich gewaltig. Vorher hatten wir Berührungen mit Deutschen als Kollegen, als ganz normalen Kollegen. Wir besprachen Geschäfte, wir scherzten ein wenig und machten Smalltalks über Familie und tauschten gelegentlich auch mal Geschenke aus zu Geburtstagen. Wir gratulierten auch mal zu Weihnachten unseren deutschen Angestellten. Meine Sekretärin ist Deutsche. Aber danach merkten wir, insbesondere ich, der ich ja alltäglich mit Deutschen zu tun hatte, den bohrenden Blick von den deutschen Kollegen. Von dem Tag des Massakers an endete auch mein innerliches Verhältnis zu allen den Deutschen. Davor hatte ich das Gefühl, wir hier in China, wir hier Chinesen in Deutschland und dir da drüben in Deutschland. Ja. Aber nach diesem Tag fragte ich mich fast jeden Tag, wie lange ich noch zu mir sagen könnte, wir Chinesen hier und ihr Deutschen dort drüben. Und wenn ich eines Tages von einem Chinesen oder von einigen Chinesen verraten werde, wird mich retten. Sehr wohl Deutschen. Die deutschen Kolleginnen und Kollegen wollte ich nicht behelligen. Ich konnte sie auch nicht einschätzen. Ob sie nicht wegen ihrer Arbeitsstelle, ihrer Beschäftigung gleich auch zu meinem Chef gehen würden und sagen, hören Sie mal, der Herr Schimming, der hatte mir Folgendes erzählt. Wie soll ich eigentlich diesen deutschen Beschäftigten wirklich vertrauen? Verraten wird jeder. Verraten wird auch jeder jeden. Aber irgendwie konnte ich das Gefühl einfach nicht loswerden. Ich muss etwas mit den Deutschen anfangen. Was bleibt mir noch übrig? Ich habe vorsichtig, aber konstant immer etwas mehr erzählt. Von meinem Leben in China, von meinem Werdegang. Und dann ganz am Ende auch von meinen Ängsten, dass ich verraten werde von irgendjemandem anderen. Also hatte ich lange Zeit schon begonnen, mich vorzubereiten auf den Tag X. Also damals, von 1986, glaube ich, bis Anfang der 90er Jahre, war die eiserne Regel, dass jeder Chinese, der im öffentlichen Auftrag in Deutschland sich aufhielt, falls er verheiratet ist und noch nicht einen hohen Dienstrang erreicht hatte, dass er seine Familie zurücklassen musste. Also auch ich. Ich war verheiratet 84, bekam unseren Sohn 85, kam also 87 nach Köln, 89 war mein Sohn 4 Jahre alt. Ich war Ende 1988 noch kurz auf einer Dienstreise in Peking gewesen, hatte meinen Sohn vorläufig das letzte Mal gesehen. Dann kam also diese Geschichte mit dem Massaker. Aber auch meine Ehebeziehung war ja schon vorher kaputt. Man lebte sich auch auseinander, klar. Und als ich für mich alleine den Entschluss fasste, ich muss gegebenenfalls abhauen, hatte ich natürlich auch Arrangements getroffen, war ich bereit, mittellos ins Exil zu gehen. Das kam auch so. Ich hatte schon meine Habseligkeiten weggebracht zu einer deutschen Freundin, die damals in Sülz lebte, zu ihr in ihrer Wohnung. Und es war am 16. November 1989, es war dann nach dem Abendessen, alle saßen noch in der Kantine, das war im Keller. Ich stieg die Treppen hoch und ging dann aus der Tür, gar nichts in der Hand. Dann war ich weg. Dann war ich also in der Wohnung dieser Freundin, die ich seit einem halben Jahr kannte, unterwegs zu ihr, ging es mir wunderbar, ging es mir so gut. Wie lange nicht mehr. Endlich diese klare Situation. Auch wenn es schwer ist. Aber es ist klar. Du machst dir keine falsche Hoffnung. Dann klingelte ich hier bei ihr. Sie erwarteten mich schon. Es waren mehrere Freunde. Ich ging die Treppe hoch. Sie öffneten mir die Tür. Ich habe alles einkalkuliert. Ich habe jeden Schritt, fast jede meiner Gäste schon durchdacht, tausendmal, wie ich anfangen sollte mit diesem Exil. Ich werde mit Würde und Haltung vor allen stehen. Ich bin kein Bittsteller. Ich bin zwar geflohen, aber ich bin kein Bittsteller. Sie stand in der Tür, öffnete ihre Arme. Auf einmal war es weg. War meine Selbstbeherrschung spurlos weg. Ich lag ihr in den Armen und fing an zu weinen, was mir für die ersten Sekunden so peinlich war. Das war so eine Mansarde, ne, so ganz hoch unter dem Dach. Und dann habe ich mich gefangen, gedanklich. Dann war ich auch wieder so kühl und fing an zu rechnen. Wie viel Geld hatte ich noch in der Tasche? Wie lange brauchte ich noch, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Dann gibt es auch Sonderregelungen. Außerdem, es gibt ja sowieso diese Sonderregelung, du wirst erstmal geduldet. Und wenn du während der Duldung Arbeitserlaubnis bekommst, und mit deinen Sprachkenntnissen wäre es ja vielleicht denkbar, dann kannst du vielleicht diesem quälenden, jahrelang dauernden Asylverfahren dann entkommen. Und außerdem war es oder ist es ja mit dem Asylverfahren auch gar nicht so sicher, dass du anerkannt wirst.